Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Hochwasser sind im südwestlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Seltenheit, aber am vergangenen Wochenende traf es dann doch Gebiete, die nicht regelmäßig überschwemmt werden. Ja, Starkregen, Hochwasser, Grundwasser hochdrücken, wie kann ich mich dafür schützen? Welche Hochwasserschutzmaßnahmen am Haus oder auch in der Landschaft sind sinnvoll? Das besprechen wir gleich mit Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum in Köln. 40 Grad ist nichts. Indien, Nordindien leidet derzeit unter einer Mega-Hitze. Gleichzeitig ist die Region ja von krassen Gegensätzen betroffen. Bangladesch ist ein Land, das besonders viele Überflutungen erlebt. Wie lebt man damit? Welche Formen der Hilfe zur Selbsthilfe gibt es dort? Mehr Natur. Diese Forderung ist umstritten weltweit, siehe die 20.000 Elefanten, die Botswana jüngst Deutschland anbieten wollte und der Streit hierzulande um den Wolf. Im Oktober steht die nächste Weltnaturkonferenz an. Wo steht Europa, wo steht Deutschland? Das besprechen wir mit Friedrich Wolf von Pro Natura. Und im Frauchertrip erfahren Sie, wie beantrage ich eine Reha-Maßnahme. Die Hochwasserlage in Saarland ist wohl auch mit Blick auf angekündigte weitere Regenfälle derzeit entspannt. Laut Prognosen sollten die Regenmengen auf gar keinen Fall so groß ausfallen wie am Pfingstwochenende. Aber Wassermassen werden von vielen Menschen schnell unterschätzt und auch ganz wenig Wasser kann schon eine große Herausforderung sein. Um Vorsorge bemüht sich das Hochwasserkompetenzzentrum mit Sitz in Köln. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der hochwasserbetroffene Politik, Wissenschaft und die unterschiedlichsten Akteure und Akteurinnen im Hochwasserrisikomanagement deutschlandweit zu einem Netzwerk zusammenführt. Und Jutta Lenz ist die stellvertretende Geschäftsführerin. Guten Tag.
Hallo Frau Reimer, grüße Sie.
Jutta Lenz, grundsätzlich, sollte ich mich über den Schutz vor eindringendem Wasser oder muss ich mich informieren über den Schutz vor eindringendem Wasser nur im Hochwassergebiet, wenn mein Haus dort liegt, oder gibt es noch andere Gründe?
Auf jeden Fall gibt es noch andere Gründe. Also Menschen, die am Fluss leben, die haben ja bereits oder in der Regel leben die schon etwas länger dort und haben sich ganz gut schon geschützt vor kleineren Hochwässern. Aber der Hochwasserschutz kommt oder der Überflutungsschutz kommt eigentlich auf uns alle zu mit zunehmenden Starkregenereignissen, die ja überall passieren können oder niedergehen können.
Ja, wie kann ich mein Haus schützen, wenn die Unwetterwarnung kommt?
Wenn sie kommt, ist es schwierig, dann noch sehr viel zu tun. Man kann dann Sandsäcke zum Beispiel auf Kellerfenster legen oder schauen, dass man keine sehr wertvollen Gegenstände in den Kellerräumen hat, wo vielleicht das Wasser reinlaufen kann. Aber man sollte vielleicht vorsorgend ein bisschen was tun. Also zum Beispiel Steckdosen im Keller eher unter die Decke installieren als in Bodennähe oder wertvolle Gegenstände tatsächlich gar nicht im Keller lagern. Oder druckdichte Fenster anbringen, wenn man Licht oder Fenster im Keller benötigt. Man sollte regelmäßig die Dachrinnen sauber machen, damit das Wasser auch abfließen kann. Was ganz wichtig ist, sind der Schutz der Abwasserleitungen. Ne, bei Hochwasser oder bei Starkregenereignissen sind die Kanäle pickepacke voll Wasser und drücken quasi das Wasser zurück in den Keller. Und wenn man dann kein geschütztes Abwassernetzwerk hat im Keller, also eine Rückstauklappe oder eine Hebeanlage, dann kann das passieren, dass Kanalwasser in den Keller zurückläuft. Und das ist auch sehr unangenehm.
Richtig fies, genau. Das heißt also Starkregen, auch hochdrückendes Grundwasser auf jeden Fall immer mit einkalkulieren. Gibt es noch zwei, drei wichtige Punkte, wenn ich tatsächlich dann Wasser im Haus habe?
Ja, wenn man Wasser im Haus hat, sollte man auf keinen Fall dorthin gehen, wo das Wasser steht oder fließt. Das ist meistens in den Kellerräumen, da warne ich ganz entschieden vor. Da besteht Lebensgefahr, das Wasser kann Strom leiten. Vor ein paar Tagen habe ich noch in der Presse gelesen, dass ein Mann auch in Süddeutschland zu Tode gekommen ist durch einen Stromschlag durch das Wasser. Und man kommt nicht mehr aus den Räumen raus. Ne? Also wenn Wasser nur 10 oder 15 Zentimeter an der Tür steht, kann man die Tür nicht mehr öffnen. Das Wasser ist sehr schwer und stark und man ist dann eingesperrt. Deswegen niemals in den Keller gehen, wenn Wasser reinläuft.
Blicken wir mal in die Landschaft. Welcher Hochwasserschutz hilft wo? Bei, ja, was mit Deichen? Was mit Überflutungsflächen?
Ja, Deiche schützen schon seit Jahrhunderten vor Hochwasser und auch an den Flüssen. Und die Deiche müssen immer sehr gut in Ordnung gehalten werden. Wenn es jetzt sehr lange regnet und die Hochwasserwelle dauert sehr lange und die Deiche sind sehr nass und sehr feucht, ist das natürlich immer schwieriger. Und da kann es schon mal dazu kommen, dass auch Deiche brechen. Wir haben das an der Elbe gesehen, ich glaube 2002 und dann auch nochmal 2012 oder 2013 gab es ja zwei große Hochwasser an der Elbe.
Das heißt, Überflutungsflächen sind Ihnen eigentlich lieber?
Ja, Überflutungsflächen sind auf jeden Fall eine gute Idee, aber sie wirken halt nur, wenn am ganzen Flusslauf entsprechende Retentionsräume geschaffen werden von den Kommunen oder von den Bezirksregierungen dort.
Da besteht ja eine Konkurrenz mit der Landwirtschaft. Inwieweit ist es für Wasserversorger auch wichtig, welche Landwirtschaft in solchen Regionen, die überflutungsgefährdet sind, betrieben wird?
Uns ist es am liebsten in der Wasserwirtschaft, wenn entweder Brachflächen liegen oder Auenlandschaften, die überhaupt nicht bewirtschaftet werden, oder vielleicht biologischer Landbau, weil immer sehr viel mit Herbiziden, Pestiziden oder auch Düngemitteln arbeitet, die dann natürlich am Ende im Wasser landen. Andererseits im Hochwasserfall, wenn sehr hohe Hochwasser kommen, sind aus den urbanen Gebieten, aus Dörfern oder Städten, wenn Autos im Wasser treiben oder Heiztanks aufschwimmen, ist das natürlich eine größere Belastung des Wassers als aus der Landwirtschaft. Das ist schwer jetzt zu sagen, was da jetzt die schlimmere Variante ist. Also,
Sie haben mir im Vorgespräch bereits gesagt, Pestizide landen da nicht unbedingt im Grundwasser, weil das ist tiefer, aber sie landen in den Flüssen. Und es gibt ja auch Wasserversorger, die mit UFA-Filtrat arbeiten. Kann man diese Pestizide entziehen?
Ja, Pestizide und Herbizide bezeichnen wir in der Abwassertechnik als Mikroschadstoffe. Sie sind im Vergleich zu der Wassermasse, die man verwendet oder weiter verarbeitet, ein kleiner Anteil an Schadstoff. Und sie können über die Filtration mit Aktivkohle entfernt werden oder auch zum Teil mit UV-Bestrahlung.
Das war Jutta Lenz. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Hochwasserkompetenzzentrums, sitzt in Köln, ist aber bundesweit zuständig und berät auch. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Reimer.
Wegen einer Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius fallen im Südosten Mexikos zahlreiche Brüllaffen tot oder dehydriert von den Bäumen. Der Präsident des Landes bat das Umweltministerium, sich einzuschalten. Und in den Bundesstaaten Tabasco und Chiapas soll nach Berichten von Umweltschützern bereits 80 Affen verendet sein. Das ist jetzt eine Meldung aus Mexiko gewesen. Es trifft aber vor allen Dingen auch die Menschen, vor allen Dingen zum Beispiel in Indien, in Nordindien. Dort leiden die Menschen unter einer Megahitze. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
47,8 Grad, so viel wurden gerade im Südwesten der indischen Hauptstadt gemessen. Die Stadtregierung hat wegen dieser Temperaturen nun die höchste Stufe des Hitzealarmplans ausgerufen. Der sogenannte rote Alarm gilt zunächst für die kommenden 5 Tage. Die Menschen in Neu-Delhi wurden aufgefordert, im Schatten zu bleiben und genug zu trinken. Wasser, aber auch hausgemachte Getränke wie indische Buttermilch oder das Joghurtgetränk Lassi. Alte Menschen, Kranke und kleine Kinder müssten besonders geschützt werden. Und alle, die draußen arbeiten müssen, gerade Bauarbeiter. Die extreme Hitze treibt den Strombedarf der 32-Millionen-Stadt auf neue Höhen. Denn die Klimaanlagen laufen in diesen Tagen ununterbrochen. Gestern Nachmittag 15.30 Uhr ein neuer Rekord. Neu-Delhi brauchte zu diesem Zeitpunkt so viel Strom wie noch nie zuvor. Stromausfälle sind an der Tagesordnung.
Peter Hornung berichtete. 2022 war der Nordosten Bangladeschs im Mai von den heftigsten Überflutungen seit 20 Jahren betroffen. Nur einen Monat später stellten neue Überschwemmungen diesen Rekord in den Schatten. In Kurigram verloren 200.000 Menschen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage, als der Brahmaputra und weitere Flüsse über die Ufer traten. Verschiedene Hilfsorganisationen haben deshalb Projekte zur Selbsthilfe aufgelegt in Zeiten des Klimawandels. Wie das geht, hat sich Michael Stang im Norden Bangladeschs angeschaut.
Im Norden Bangladeschs ähneln sich die Geschichten. Egal, wen man fragt, die Menschen erzählen, dass sie mehrfach in den Fluten alles verloren haben, als der Brahmaputra während des Monsuns über die Ufer getreten ist. Doch Bettika Bishesh vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen will dem deutschen Journalisten im Dorf Mazipara nicht von den Unglücken der Menschen berichten, sondern kleine Erfolgsprojekte zeigen. Sie führt auf eine Anhöhe, auf der ein paar Hütten stehen. Dort wird sie im Innenhof schon erwartet.
Diese Frau erhielt von uns eine Schulung, ein 5-tägiges Kompakttraining, wo sie alles über Taubenzucht lernte. Mittlerweile verkauft sie jeden Monat 7 oder 8 Taubenpaare und verdient damit rund 1500 Taka pro Monat.
Rund 13 Euro. An den Dächern sind Bambusverschläge zu sehen, in denen Dutzende Tauben gurren. Nicht nur die Taubenzucht ist ein Mini-Start-up, das den Frauen ein kleines Einkommen sichern soll, sondern auch das Bauen von Körben, Kisten oder Ähnlichem aus Pflanzenmaterial.
Wir bieten ein einmaliges Training an. Dessen Länge ist abhängig von der Art des Start-ups. Wer einen Kiosk aufmachen möchte, benötigt nur einen Tag Training. Bei der Taubenzucht oder Rindermast sind es mehrere Tage. Wer schneidern will, ebenso. Wir halten regelmäßig Kontakt zu den Frauen und schauen, ob sie mit ihren Projekten klarkommen und können gegebenenfalls nachjustieren.
Viele Frauen berichten an diesem Tag ihre Geschichte. Manche haben ihren Mann in den Fluten verloren, andere wurden als Kind zwangsverheiratet. Die meisten haben keine oder nur eine sehr geringe Schulbildung. Aber alle wollen nicht nur, sondern können jetzt auch Geld verdienen und manchmal sogar etwas für die Ausbildung ihrer Kinder zur Seite legen. Bettika Bishesh hat es eilig. Ein paar Minuten später besucht sie eine Frau, die Erde siebt.
Diese Frau sammelt Kuhmist von den Feldern hier in der Gemeinde. Manchmal muss sie ihn von den Nachbarn kaufen, aber das ist sehr billig. Dann legt sie den Dung hier hinein und gibt ein paar Würmer hinzu.
Rund 6 Wochen dauert es, bis aus dem Kuhmist Kompost entstanden ist. Mithilfe der Würmer, die sie gekauft hat und hier mittlerweile auch züchtet.
She can harvest 100 to 150 kg compost per month and she can sell it from 12 to 15 taka per kilo.
100 bis 150 Kilogramm Kompost produziert die Frau so jeden Monat. Das Kilo Erde kann sich für 12 bis 15 Taka verkaufen, was umgerechnet knapp 20 Euro jeden Monat sind. Nicht viel, aber es ist ein stetes Einkommen.
Das ist ein niedrigschwelliger Job. Man kann einen regelmäßigen Gewinn mit einem sehr geringen Zeit- und Materialaufwand erzielen. Und es ist sehr umweltfreundlicher Kompost, für den sich die hiesigen Bauern von Mal zu Mal mehr interessieren, weil er gut für ihre Ernte ist.
Es geht weiter. Im Dorf Baganbari führt der Weg durch verschlungene Hinterhöfe. Auf einem kleinen Platz ist eine Ziege angeleint, ein paar neugierige Kinder gesellen sich dazu. An der Seite ist ein mit dunklen Tüchern verhängter Verschlag zu sehen.
This lady, she is differently able. She can't speak, but she can do other work. So we trained her for mushroom cultivation.
Die Frau hier, deren Projekt Bettika Bishesh zeigen will, ist körperlich eingeschränkt. Sie kann nicht sprechen, aber sie hat gelernt, Speisepilze zu züchten in kleinen Kunststoffbeuteln, die mit Sägemehl gefüllt sind und in die Pilzsporen gesetzt werden.
They use wood powder. Sawdust, they call it.
In dem Verschlag sind auf 2 Regalen jeweils 3 Ebenen mit den Pilzbeuteln zu sehen, aus denen Früchte sprießen. Alles muss regelmäßig mit Wasser besprüht werden. Aus jedem der Beutel, die alle so groß wie eine Mehltüte sind, wachsen rund 750 Gramm Pilze, die sich für 300 bis 400 Taka verkaufen lassen.
It varies from 300 to 400 Taka per kilo.
Also im Schnitt 3 Euro für das Kilogramm Pilze. 17 Pilzzüchterinnen gibt es hier mittlerweile in den umliegenden Dörfern.
It is now cost effective and not time consuming as well.
Die Pilzsporen produzieren die Frauen mittlerweile selbst. Damit ist die Produktion kostengünstig geworden. Zudem sei alles nicht zeitaufwendig. Alle Projekte hier seien eine Hilfe zur Selbsthilfe, ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, dass Frauen auch ohne große Ausbildung oder Startkapital ein Einkommen erwirtschaften können. Und das in einem Gebiet, das wie kaum ein anderes vom Klimawandel betroffen ist.
Michael Stang berichtete aus Bangladesch und diese Reise wurde unter anderem vom Welternährungsprogramm gefördert. Im Dezember 2022 feierte die Weltgemeinschaft im kanadischen Montreal die Annahme des Weltnaturvertrags. In der Fachsprache, Achtung, ein Monster, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework genannt. Ein weltweiter Masterplan, mit dem der Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 eingedämmt werden soll. Die Zerstörung, die Umwandlung von Naturflächen in versiegelte Städte oder intensiv bewirtschaftete Agrarflächen ohne Rückzugsgebiete wie Brachen oder Hecken gilt als eine der wichtigsten Ursachen für die enorme Abnahme von Insekten, Vögeln, Bodenorganismen oder anderen Arten. In Nairobi wird derzeit die nächste große UN-Konferenz vorbereitet, geplant für Oktober in Kolumbien. Friedrich Wolf beobachtet für die deutschen Naturschutzverbände diese Vorbereitungen und ich fragte ihn heute Vormittag, was für Kolumbien auf dem Tisch liegt.
Es geht darum, was leisten die Länder tatsächlich jetzt, um das, was sie mit viel Aufwand beschlossen haben, auch umzusetzen. Und daran wird jetzt gearbeitet in zwei Teilkonferenzen. Zum einen geht es um die wissenschaftliche Weiterführung, zum anderen geht es darum zu schauen, welche Maßnahmen haben die Länder jetzt in Angriff genommen, um umzusetzen. Zum Beispiel haben sie jetzt alle, wie beschlossen, neue nationale Biodiversitätsstrategien entwickelt, die diese Ziele aus Montreal auch umsetzen sollen.
Ein Punkt ist ja, Natur wieder zu schaffen. Botswana hat neulich Deutschland 20.000 Elefanten angeboten und gesagt, nehmt sie gerne, ihr könnt sie haben, denn die schaffen bei uns große Konflikte zwischen Mensch und Natur, die zerstören Felder. Hier wird über den Wolf gestritten. Wie löst man solche Konflikte?
Ist ganz klar, hier sind natürlich Länder wie Deutschland, die einen großen Beitrag auch leisten müssen, auch finanziell, zum Gelingen dieser Konvention. Die müssen natürlich schauen, wie sie das unterstützen können. Klar ist natürlich, dass die Übernahme von Elefanten in Deutschland keine Lösung ist. Aber man muss natürlich schauen, wie kann man die Konflikte vor Ort entschärfen? Wie kann man schauen, dass sowohl die Elefanten eine Zukunft haben, als auch die Bewohner vor Ort nicht um ihre wirtschaftlichen Erträge auf ihrer Felder bangen müssen und keine Angst haben müssen? Und ähnlich ist es natürlich auch mit dem Wolf hier in Europa. Wir müssen schauen, dass es eine Koexistenz geben kann. Dafür gibt es auch schon längst Ansätze und die reaktionären Vorstöße, die hier einige Seite haben, dass man den Wolf wieder verstärkt abschießen soll, sind dabei kontraproduktiv.
Sie müssen sich aber mit realen Ängsten der Leute auseinandersetzen vor dem Wolf.
Die Ängste beruhen hauptsächlich meiner Meinung nach auf in vielen Fällen auch aus Unkenntnis. Ja. Die größten Ängste sind ja im Bereich der wirtschaftlichen, im Bereich, dass das Vieh gerissen wird. Und da gibt es eben, indem man Herdenschutzhunde einsetzt, indem man kompensiert, indem man auch Zäune einsetzt, sehr große Erfolge, das ist in den Griff zu kriegen. Der Mensch ist in keiner Weise bedroht durch den Wolf. Das wissen viele von den Leuten nicht. Aber es gibt in den letzten Jahrzehnten überhaupt keine Belege dafür, dass Wölfe Menschen irgendwie angegriffen hätten.
Bleiben wir nochmal bei Deutschland oder bei Europa. Zum Beispiel ist jetzt auch im Bereich der EU-Agrarreform sind bestimmte Auflagen zurückgedreht worden. Zum Beispiel die Pflichtbrachen werden abgeschafft. Und natürlich können Landwirte weiterhin Brachen anlegen, bekommen da auch dann eine Kompensation angeboten. Grundsätzlich wurde aber immer wieder oder wird immer wieder auch mit der Ernährungssicherheit zum Beispiel argumentiert. Man braucht größere Erträge. Gibt es Berechnungen darüber, welcher Nutzen solchen Brachen oder der Rückführung von Flüssen in einen natürlichen Zustand, welcher Nutzen diesen Kosten auch gegenübersteht?
Also klar ist, dass wir enttäuscht sind über diese Kehrtwende jetzt in der Agrarpolitik. Man hat mit vielen Jahren daran gefeilt, dass es eben sinnvolle Maßnahmen gibt, die die Natur auch unterstützen. Und offensichtlich ist das noch nicht so richtig, ist der Dialog noch nicht an einer Stelle, wo es da Einigung gibt. Diese Flächen haben natürlich einen. Da gibt es einen Nutzen, zum Beispiel, wenn Sie schauen, wie stillgelegte Flächen für den Klimaschutz agieren. Ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Moore, Wälder, wenn man die erhält, wenn man denen den Platz lässt, sich wieder zu entfalten, dann kann man ganz viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen.
Blicken wir nochmal nach Nairobi zu den Vorverhandlungen. Sie haben vorhin gesagt, ärmere Länder brauchen Unterstützung, wenn sie Natur erhalten sollen. Welchen Vorteil haben Industriestaaten davon, wenn ärmere Länder, wo ja vor allen Dingen auch die genetische Vielfalt vorhanden ist, tatsächlich dann Natur schützen?
Zum einen hilft es auch ihnen selber, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu schützen. Ja, also auch,
warum?
Weil, schauen Sie nach Brasilien, ja, wo Millionen Hektar Wald immer abgerodet werden, das führt zu Erosion, zu Bodenverlust. Letztlich langfristig macht man damit seine eigene Lebensgrundlage kaputt. Und deswegen ist da auch ein Eigeninteresse vorhanden. Klar ist aber auch, dass die entwickelten Länder, also Industrieländer, eine große Mitschuld daran haben, indem sie eben auf die billigen Ressourcen aus diesen Gebieten setzen und sich um die Erhaltung der Umwelt nicht scheren. Und da gibt es positive Entwicklung in der EU, da gibt es die Richtlinie für entwertungsfreie Lieferketten und da wird jetzt hoffentlich am 24. Mai endgültig die europäische Lieferkettenrichtlinie eingeführt, die eben genau auf diese Aspekte achtet. Welchen Effekt hat unsere Konsumpolitik in Europa auf diese Länder? Und wenn das eingeführt ist, dann wird das natürlich auch zu Vorteilen auf besseren Preisen zum Beispiel in diesen Ländern führen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Friedrich Wulff von Pro Natura finden Sie auch in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ob nach einem Unfall, einer Krankheit oder einer OP, oftmals stehen danach die Frage nach einer Reha-Maßnahme im Raum. Der Antrag ist komplex und die Angebote sind zahlreich. Was Sie beachten sollten, erklärt Tom Funke im Verbrauchertipp.
Schnell wieder die körperlichen und geistigen Fähigkeiten nach einer Erkrankung zurückerlangen, etwa nach einer Operation, gelingen soll das mit einer medizinischen Rehabilitation. Diese gibt es auf Antrag. Wie der am besten gestellt wird, erläutert Sabine Wolter bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zuständig für Gesundheitsrecht und Gesundheitsmarkt.
Als allererstes sollte ich mich mit den behandelnden Ärzten, den Hausarzt, den Fachärzten darüber unterhalten, ob mir eine Reha helfen würde. Wenn das bejaht wird, dann kommt es darauf an, wer jetzt der Kostenträger ist. Das heißt, ich stelle einen Antrag und nutze dabei aber auch die Unterstützung des Hausarztes und des Facharztes, weil es ist ganz wichtig, und das ergibt sich auch aus den Anträgen, dass entsprechende Befunde mit beigefügt werden, die meinen Anspruch auf die Reha auch unterstützen.
Eine Rehabilitation kann von der Krankenkasse, der Rentenversicherung oder der Unfallkasse bewilligt werden. Grob gesagt ist die Rentenversicherung für arbeitnehmende Personen zuständig, die Unfallkasse bei Betriebsunfällen und die Krankenkasse bei Rentnerinnen und Rentnern. Wo man den Antrag einreicht, bespricht man am besten mit dem behandelnden Arzt. Viel falsch machen kann man aber nicht. Die Kostenträger sind verpflichtet, Reha-Anträge an die richtige Stelle zu senden. Wichtig bei einem Antrag auch, mit anzugeben, in welcher Einrichtung man sich behandeln lassen möchte. Für jedes Krankheitsbild und bei den unterschiedlichen Kostenträgern kommen verschiedene Einrichtungen in Frage. Und dann muss noch geklärt werden, ob die Reha ambulant oder stationär stattfinden soll. Grundsätzlich gilt, ambulant vor stationär. Bei stationären Aufenthalten, wo man also extra in einer Reha-Einrichtung untergebracht wird, sollte dies der Arzt beim Antrag gleich auch mitbegründen. Und es können in diesem Fall Zuzahlungen entstehen, sagt Silke Potin, Pressereferentin bei der Deutschen Rentenversicherung.
Wenn ich stationär aufgenommen werde in einer Reha-Einrichtung, bekomme ich natürlich auch Unterkunft, Verpflegung, Anreisekosten, Medikamente, alles was dazugehört. Hier habe ich die Kosten einer Zuzahlung und zwar von 10 Euro am Tag, maximal für 42 Tage im Kalenderjahr.
Vorhergehende Aufenthalte im Krankenhaus werden mit berücksichtigt. Menschen mit geringem Einkommen können sich von der Zuzahlung befreien lassen und Minderjährige sind immer von der Zuzahlung ausgenommen. Doch ein Reha-Antrag kann auch abgelehnt werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Oftmals lohnt es sich in diesem Fall zu widersprechen, erklärt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW.
Also ich kann einen Widerspruch einlegen. Hier sollte ich dann genau gucken, warum hat denn die Krankenkasse oder die Deutsche Rentenversicherung zum Beispiel den Antrag abgelehnt. Möglicherweise muss ich dann noch medizinische Unterlagen nachreichen oder mein behandelnder Arzt muss die Stellungnahme ergänzen und verfeinern, so dass der Reha-Anspruch besser unterlegt ist.
Die Frist zum Widersprechen beträgt einen Monat.
Soweit der Verbrauchertipp von Tom Funke. Ich bin Jule Reimer und ich sage schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.